Politik und Kommunikation. Live.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem P&K Live-Podcast, dem Gespräch mit dem Migrationsforscher Daniel Thüm. Ich bin Tobias Schmidt, Autor von Politik und Kommunikation und Manager des Politikportfolios der Quadriga. Dieser Talk wurde am 26. März live im Quadriga Café aufgezeichnet.
Diese Folge wird präsentiert vom Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands. Unser Land steht vor gewaltigen Herausforderungen. Infrastruktur, Klimaschutz, Digitalisierung, demografischer Wandel. Die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft erfordert enorme Investitionen. Dabei kommt es auf starke Partner an. Die öffentlichen Banken fördern und finanzieren die Transformation. FÖB, die öffentlichen Banken.
Professor Dr. Daniel Thüm ist heute mein Gast. Daniel Thüm ist Professor für öffentliches Recht, Europa und Völkerrecht an der Universität Konstanz. Ist vom schönen Bodensee heute zu uns nach Berlin gekommen und ist der breiten Öffentlichkeit bekannt als Migrationsexperte. Hat etwas ganz Tolles gemacht. Er hat nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel Migrationssteuern, eine Anleitung für das Hier und Jetzt, für 16 Euro im CH Beck Verlag erschienen. Wir werden gleich auch nochmal genauer in das Buch schauen. Allerdings würde ich zu Beginn jetzt erstmal auf das schauen, was Dienstagnachmittag durchs politische Berlin geflattert ist, nämlich die Ergebnisse, vorübergehenden Ergebnisse der Arbeitsgruppen, konkret der AG Innenrecht, Migration und Integration, was hier gerade vor mir auf dem Tisch liegt. Und bevor wir inhaltlich reingehen, vielleicht einmal kurz, wie ist Ihre Einschätzung zu dem Leak an sich? Ich meine, wir freuen uns jetzt natürlich, dass wir darüber sprechen können, aber an sich ist das ja schon eigentlich für die Vertrauensbildung in der künftigen Regierung nicht so gut, wenn sowas geleakt ist. Und man sieht da jetzt auch an den roten und blauen Stellen, wer was vorgeschlagen hat. Das heißt, man wird dann auch bei der endgültigen Einigung sehen, wer sich wo durchgesetzt hat. Verhärtet das nicht eigentlich gerade die Fronten in dieser Verhandlung?
Immer eine Frage der Perspektive. Man kann auch sagen, es wurde jetzt erst geleakt. Während der Verhandlungen im Vorfeld des Papiers haben wir ja nichts gehört. Also ich jedenfalls nicht. Habe auch in den Medien nichts gelesen, dass da die Vorfeldpapiere irgendwie kommuniziert werden. Und das ist vielleicht auch ein positives Zeichen, dass die es tatsächlich geschafft haben, 2-3 Wochen lang intern das unter Verschluss zu halten.
Wir können jetzt ein bisschen in den Text gehen. Ich glaube, ich liege nicht gänzlich falsch, wenn ich die Vermutung anstelle, dass der eine oder andere hier im Raum den Text vielleicht auch schon gelesen hat oder zumindest erhalten hat. Was mir aufgefallen ist, wenn man an die UAG Migration und Integration geht, direkt in der zweiten Zeile steht der Satz, ich habe hier mir groß markiert, das Grundrecht auf Asyl bleibt unangetastet. Da steht explizit nicht das individuelle Grundrecht auf Asyl. Lässt das eine Hintertür offen oder wie ist Ihre Einschätzung da?
Sie sind ein aufmerksamer Leser. Das ist mir persönlich nicht aufgefallen, obwohl ich Jurist bin. Mir hätte es vielleicht auffallen sollen. Ich vermute aber, dass das in dem Fall nicht eine Hintertüre ist, um das Grundrecht auf Asyl doch abzuschaffen. Man kann aber in der Asylpolitik sehr viel Restriktionen auch betreiben oder, wie es das Papier nennt, konsequenter vorgehen. Heißt ja nicht restriktiver, konsequenter wird gesagt, ohne das Grundrecht auf Asyl anzutasten. Da bleibt sehr viel möglich, was diesseits dieses Schritts möglich ist.
Mhm. Schon in dieser kleinen Präambel der UAG Migration und Integration fällt mir auf, dass Arbeitsmigration und Asylmigration oder Fluchtmigration durcheinander geworfen wird. Das ist ja etwas, was Sie auch in dem Buch kritisieren, dass wir das in Deutschland nicht so klar getrennt denken. Zeigt das, dass die Verhandler das offensichtlich auch nicht durchdrungen haben?
Ist ja die Präambel für alles und von daher finde ich es okay, dass man dort alles irgendwie zusammennimmt. Was mir aber in dem Buch ganz entscheidend war, ist, dass wir uns bewusst machen, wir sind ein Einwanderungsland, wir brauchen Einwanderung. Nur die Frage, über welchen Kanal jemand kommt, macht einen riesen Unterschied, auch was die Integration anbelangt, was die gesellschaftlichen Auswirkungen anbelangt und dass auch die Dynamiken völlig andere sind, also speziell bei den eher linken Progressiven, also hier bei der SPD denken manche, es reicht, legale Zugangswege etwa für Arbeitskräfte zu eröffnen und dann kommen automatisch weniger über das Asylsystem. Das wird nicht funktionieren. Das sind einfach andere Gruppen, die man da anspricht. Von daher würde ich sagen, als Präambel ist es sicherlich okay. Und spannend fand ich, es wird von einem einwanderungsfreundlichen Land gesprochen. Die letzte Regierung, die Ampelkoalition, hat in ihrem Koalitionsvertrag erstmals den Begriff Einwanderungsland verwendet. Und offensichtlich ist das die Formel, auf die man sich verständigt hat. Wir sind kein Einwanderungsland, sondern ein einwanderungsfreundliches Land. Da hat sich wahrscheinlich eher die SPD durchgesetzt.
Okay, spannend. Wir sind ja immer noch in dem geeinten Teil. Der Text ist ja mehrheitlich in Schwarz geschrieben und die roten und blauen Stellen bilden dann das ab, was quasi die jeweiligen Verhandler als ihre Position eingebracht haben, wo man keine Einigung erzielen konnte. In dem noch schwarzen Teil stehen jetzt schon einige Maßnahmen, um legale Zuwanderungswege beschreiben. Hier wird zum Beispiel genannt, dass die freiwilligen Aufnahmeprogramme beendet werden sollen, Klammer auf Afghanistan, Klammer zu. Das könnte das Aus für die Ortskräfte dort bedeuten, dass der Familiennachzug erstmal ausgesetzt werden soll für alle subsidiär Schutzberechtigten und dass auch mehr Migrationsabkommen geschlossen werden sollen, um legale Zuwanderung zu steuern und die Rücknahme sicherzustellen. Das klingt nach einer Neuauflage des EU-Türkei-Deals, vorzugsweise wahrscheinlich mit nordafrikanischen Staaten. Sie sehen diese Deals positiv. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Sache, dass es drinsteht im Text?
Absolut. Und das hat die SPD hineinverhandelt, weil die SPD ist in dem Fall der große Fan von Migrationsabkommen. Es gab sogar in der letzten Legislaturperiode einen Sonderbeauftragten, Herr Stamp, der beim Innenministerium angesiedelt war. Von der FDP kam der und der hat mehrere solche Abkommen abgeschlossen. Das waren aber bisher eigentlich im Wesentlichen bessere Pressemitteilungen. Da war sehr wenig Substanz da. Und das ist auch das, was ich dann als Frage an die nächste Regierung hätte. Will sie einfach nur mehr Pressemitteilungen rausgeben? Wir haben tolle Migrationsabkommen. Oder will sie wirklich Substanz da haben? Und es geht zu was zurück, was wir bereits hatten. Wenn man sinnvolle Migrationsabkommen macht, dann muss man wirklich neue legale Migrationsmöglichkeiten Ländern bieten, die die bisher nicht haben. Vielleicht auch unter besseren Bedingungen, als die sonst für den Arbeitsmarkt gelten. Also dann haben die Bürger dieser Länder einen Vorteil. Und im Gegenzug sind die Länder dann bereit, bei der Migrationssteuerung zu kooperieren. Das kann bessere Rücknahme sein, also Abschiebungen. Das können auch andere Projekte sein, wie man in der Migration vorankommt. Und so kann man dann, obwohl man Arbeitsmarkt und Asyl trennen muss, das dann sinnvoll, aber auch strategisch verbinden. Und dieses Strategische ist bisher eben nur im begrenzten Umfang passiert.
Das heißt nur Visavergabe, wenn das jeweilige Land dann auch die abgelehnten Asylbewerber seinerseits zurücknimmt.
Da gehören dann auch entsprechende Druckmittel dazu. Dazu heißt es keine Visa mehr für Shopping in Paris. Das sind dann die sogenannten Schengen-Visa. Man könnte auch einen Schritt weitergehen und sagen, dass es einfach keine Arbeitskräftemigration aus dem Land mehr gibt, wenn Abschiebungen nicht funktionieren. Indien wäre so ein Beispiel. Sehr viele Inder kommen und wollen nach Deutschland. Deutsche Unternehmen brauchen die auch. Und da hat man natürlich einen Hebel, einen Leverage auf Englisch, um mit Indien zu verhandeln. Okay, da müsst ihr die Leute effektiv zurücknehmen, wenn Leute dann doch auf anderen Wegen kommen. Und Indien ist ein gutes Beispiel. Wir haben aus Indien einerseits Asylbewerber, die nach Europa kommen, hier keinen Schutzbedarf haben. Andererseits gerade aus Indien super hochqualifizierte Leute. Und das kann man halt strategisch verbinden.
Indien wird explizit auch noch als ein zukünftig sicherer Herkunftsstaat genannt, der benannt werden soll. Aber gehen wir mal weiter in den Punkt Begrenzung der Migration. Und hier steht dann an erster Stelle die inzwischen berühmt-berüchtigte Zurückweisung an den Staatsgrenzen, mit denen sich ja Friedrich Merz im Wahlkampf besonders hervorgetan hat. Und hier steht die strittige Formulierung: Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuch vornehmen. Und dieses in Abstimmung, da gibt es ja jetzt schon zwei verschiedene Deutungen. Sowohl Saskia Esken als auch Jens Spahn haben ja direkt nach Veröffentlichung des Sondierungspapieres ihre Lesart kundgetan. Als Jurist, wo sind Sie da? Eher bei der Esken-Interpretation, eher bei der Spahn-Interpretation?
Also Abstimmung ist kein juristischer Fachterminus, der eine klare Bedeutung hatte. In der Umgangssprache verwenden wir es alle, glaube ich, regelmäßig. Und für mich beinhaltet es, man redet mit jemandem, man spricht mit jemandem, aber wahrscheinlich ist es in letzter Konsequenz nicht notwendig, dass der zustimmt. Sonst würde ja man sagen, mit Zustimmung unserer europäischen Nachbarn. Das hat man nicht gesagt. Aber um Juristerei geht es, glaube ich, hier nicht, weil Koalitionsvertrag.
Aber ganz kurz, das wäre ja die Spahn-Interpretation, die Sie gerade vorgetragen haben.
Ich habe gesagt, wenn ich das als Jurist lesen würde, dann würde ich im Zweifelsfall eher Spahnrecht geben. Wobei, das kommt drauf an, was Spahn gesagt hat. Spahn hat Spahn nur gesagt, wir verhandeln ernsthaft mit den Ländern versuchen, wirklich eine gemeinsame Lösung zu erreichen. Und wenn das nach wie vielen Wochen auch immer nicht klappt, dann machen wir es notfalls auch alleine. Oder hat er gesagt oder jedenfalls gemeint, wir kümmern uns eigentlich nicht darum, was die anderen Länder meinen. Wir machen das einfach jetzt auf eigene Faust. Würde mich nicht wundern, wenn er, selbst wenn er gesagt hat, formal, wir reden irgendwie, eigentlich das Zweite gemeint hat.
Aber ich meine, wenn schon das Sondierungspapier so große Fragezeichen ausgelöst hat, wäre nicht dann jetzt dieses Koalitionspapier der Platz gewesen oder die Stelle gewesen, wo man sowas präzisiert?
Das hätte man machen können. Und der Umstand, dass, wir haben es ja beide vor uns, es noch schwarz gedruckt ist, heißt ja, das ist konsentiert. Schwarz heißt in dem Fall ja nicht CDU-CSU, sondern das heißt, es ist da ist ein Konsens zwischen den beiden Parteien, dass das jetzt die Arbeitsgrundlage der nächsten Regierung sein will. Und wenn ich mir das jetzt operativ vorstelle, was heißt es? Das heißt operativ, dass es im Wesentlichen davon auskommt, wer der die nächste Innenministerin wird, weil diese Person wird dann im Rahmen ihrer Ressortzuständigkeit anordnen, was die Bundespolizei macht. Und von daher kommt es rein faktisch jetzt darauf an, wer was der die Innenministerin sagt. Und dann besteht natürlich politisch jederzeit die Möglichkeit, dass man das dann politisch wieder in den Koalitionsausschuss holt. Aber meine Lesart des Ganzen ist, die SPD hat jetzt gesagt, man unterstellt, die CDU-CSU kriegt das Innenministerium, was wir ja nicht wissen, aber wahrscheinlich alle vermuten, dass das so kommt. Die SPD hat gesagt, die CDU-CSU soll jetzt erstmal machen, was sie für richtig hält, und dann sehen wir weiter, weil es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Fragezeichen, die hier nur angedeutet sind in dem Kompromisspapier jetzt. Es sind auch die rechtlichen Fragezeichen. Wir wissen ja gar nicht, ob die Gerichte mitgehen, und von daher ist es vielleicht auch politisch gesprochen die weise Entscheidung zu sagen, was sollen wir uns jetzt da so abstrakt groß Gedanken machen. Die CDU darf es dann erstmal probieren. Weiß auch jeder, das ist ein Projekt der CDU-CSU. Und dann schaut man nach ein paar Wochen weiter, wie die Nachbarn reagieren, aber auch, was tatsächlich passiert. Ob weniger Leute kommen, effenweg gar niemand mehr, oder ob die Leute doch weiterhin kommen. Und da muss man schauen, was die Gerichte machen.
Kommen wir zum nächsten Punkt der CDU-CSU, und zwar Punkt Asyl in sicheren Drittstaaten. Hier ist ein ganz großer blauer Absatz und überhaupt nichts Rotes dazu zu stehen. Und da steht, dass die Union dann mutmaßlich sichere und rechtsstaatliche Asylverfahren in sicheren Drittstaaten ermöglichen will. Das ist ja das berühmt-berüchtigte Ruanda-Modell, wo sich die Briten schon die Finger verbrannt haben. Wie sehen Sie das? Kann das ein gangbarer Weg sein, wenn es nicht von Gerichten gestoppt wird?
Ja, da habe ich einen gewissen Bias, den ich auch offenlegen sollte. Ich habe für die CDU-CSU ein Fachgutachten geschrieben, was wirklich die ganzen operativen, aber auch politischen, praktischen und rechtlichen Hürden aufzeigt, die da zu realisieren sind. Und das war also kein Gutachten, wo ich nur sage, alles kein Problem, macht es, dann sind alle Probleme gelöst. Sondern wo ich auch zeige, selbst wenn ihr das machen wollt, das sind die Herausforderungen, die ihr zu meistern habt. Und deswegen ist meine Lesart immer, das ist was, was man in Berlin, aber auch in Brüssel nutzen kann, um zu zeigen, wir wollen jetzt eine andere Migrationspolitik machen. Das alleine wird aber nicht ausreichen, um irgendwie eine Trendumkehr zu bewirken, sondern es ist ein sichtbares Symbol, was man ins Schaufenster stellt, mit dem man auch der Bevölkerung, aber auch Menschen, die vielleicht nach Europa kommen, signalisiert, Achtung, Achtung, ist nicht mehr so leicht wie bisher, aber das alleine ist keine Trendwende. Was ich super spannend fand, was Sie gesagt haben, ist nicht nur, dass die CDU-CSU dafür ist, das wissen wir, aber dass nichts Rotes mehr dasteht. Mhm. Das heißt auch, die SPD war jetzt gar nicht unbedingt dagegen, die wollte es vielleicht offen lassen. Also wenn da was Rotes stünde, hieß es, die SPD ist dagegen, so lässt man es offen. Es wird auch einen Vorschlag der EU-Kommission geben im April, um das zu erleichtern. Da müssen noch europäische Gesetze geändert werden. Also das ist was, unabhängig davon, was jetzt hier im Koalitionsvertrag steht, was relativ bald auf der politischen Agenda stehen könnte.
Okay, das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich das tatsächlich durchsetzt oder zumindest, dass das getestet wird.
Ein Vorschlag der Kommission, der EU-Kommission im April wird die Möglichkeit real schaffen. Da muss man ein, zwei Sachen ändern, um das überhaupt erstmal praktikabel zu machen. Und es ist die Entschlossenheit bei vielen Regierungen in Europa ist groß. Das könnte übrigens auch ein Vorhaben sein, wo man relativ schnell mit den Nachbarländern ins Geschäft kommt. Stichwort in Abstimmung mit den anderen Nachbarländern will man Zurückweisung machen. Und wir wissen, das schwierigste Nachbarland in dem Punkt ist wahrscheinlich Österreich. Weil Österreich ist zwar für eine extrem restriktive Asylpolitik, die haben aber sind nicht sehr begeistert, wenn Deutschland Zurückweisungen macht. Und ich kann auch Ihnen sagen, warum das ist. Das ist durchaus spannend. Österreich selber, da würde natürlich die Bevölkerung sofort sagen, macht auch Zurückweisungen. Nur in Österreich kommen die meisten Menschen aus Ungarn. Aber Zurückweisungen nach Ungarn würden die Gerichte garantiert nie akzeptieren, weil Ungarn hat kein funktionierendes Asylsystem mehr. Das heißt, das Kalkül der österreichischen Regierung ist, wenn die Deutschen Zurückweisungen machen, stehen wir plötzlich als schwach da, weil wir können nicht dasselbe machen. Und von daher, mit Österreich kann man ins Geschäft kommen. Und heute stand in der Zeitung, dass Frau Faeser, immerhin die SPD-Innenministerin, mit ihrem österreichischen Kollegen oder auf jeden Fall dem österreichischen Repräsentanten nach Jordanien geflogen ist. Also offensichtlich redet man bereits. Es gibt bereits jetzt Absprachen mit den Nachbarländern, wie man in der Asylpolitik vorangeht. Das zeigt einfach nur, wenn man will, kann man nicht nur bei Zurückweisungen, auch darüber hinaus mit den Nachbarländern ins Geschäft kommen.
Im nächsten Paragraph geht es um Rückführungen. Das ist ein schwarzer, also ein geeinter Paragraph. Und da steht einmal, Bundesregierung möchte umfassende gesetzliche Regelungen erarbeiten, um die Zahl der Rückführungen zu steigern. Der verpflichtende Rechtsbeistand zur Durchsetzung von Abschiebungen soll abgeschafft werden und ausreisepflichtige Ausländer sollen vorübergehend in Haft oder Ausreisegewahrsam genommen werden. Das kommt wahrscheinlich noch aus dieser Erfahrung mit dem Attentäter von Solingen, der ausreisepflichtig war, aber nicht aufgefunden werden konnte. Dennoch muss man natürlich fragen, ist es verhältnismäßig, die Leute einzusperren?
Das ist eine gute und große Frage. Man muss da wahrscheinlich zwei Ebenen auseinanderhalten. Und wir haben ja schon weiter unten da noch einen Bereich, also einen Aspekt beim Thema Rückführung, der noch blau markiert ist, sprich, genau, das ist eine CDU-CSU-Forderung. Wir haben einerseits die Vollzugsebene, wo unheimlich viel im Argen liegt. Das ist mega kompliziert, zu viele Behörden beteiligt, Digitalisierung schleppt. Und das, was Sie konkret vorgelesen haben, dass nämlich die Bundespolizei die Kompetenz haben soll, Ausreisepflichte für Ausreisepflichtige vorübergehende Haft oder Ausreisegewahrsam zu beantragen, da geht es genau um diese Vollzugsebene. Weil man sagt, wenn die Bundespolizei das beantragen kann, dann ist das mehr in einer Hand als bisher, weil bisher ist es so, die Länder sind für die Abschiebung zuständig, die tatsächliche Durchführung macht aber häufig die Bundespolizei. Und gerade wenn die Bundespolizei Leute antrifft, dann muss sie die erst an die Länder übergeben und die beantragen dann Haft. An den Beispielen merkt man schon, da ist im Vollzug unheimlich viel Sand im Getriebe. Und das ist die eine Ebene, wo man rangehen will. Und da kommt dann der noch strittige Vorschlag der CDU-CSU, dass man nämlich Bundesausreisezentren einsetzt. Das ist dann diese Idee, Abschiebung aus einer Hand, wenn man so will, konsequent zu Ende gedacht. Das soll halt nur noch der Bund machen. Und daneben gibt es dann noch die zweite Ebene und da ist es auch juristisch, wird das wirklich spannend. Die nächsten Jahre hat mich auch gewundert, dass es hier nicht mehr nur, dass es hier bereits schwarz markiert ist, nämlich als Konsent. Und es ist diese Möglichkeit, einen dauerhaften Ausreisearrest für ausreisepflichtige Gefährder und Täter schwerer Straftaten zu schaffen. Das war im Sondierungsergebnis noch als ein Prüfauftrag formuliert, ist jetzt plötzlich als einen Konsens markiert, dass die künftige Regierung genau das will. Und das wird sehr, sehr spannend, weil eigentlich ist juristisch formuliert ein Ausreisearrest Haft. Zumindest wäre das meine Interpretation dessen, dass es eigentlich um Haft geht. Aber dauerhafte Haft, das ist mit der geltenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der Form nicht vereinbar. Das heißt, dann hat man die Frage, geht es überhaupt nicht? Von daher, da war ich wirklich überrascht, dass vom Prüfauftrag jetzt ein Arbeitsauftrag wurde und dass das noch konsentiert ist. Da wird sicher nicht so, noch so manche juristische Gedanke drauf verwandt werden.
Was ist der Hintergedanke daher? Ist es wirklich eine reine Sache einfach, dass man die Leute dort festhält oder ist es auch eine abschreckende Maßnahme, dass man quasi einen gegenteiligen Pull-Faktor, einen Push-Faktor quasi von uns weg etabliert, indem man sagt, okay, wenn ihr hierher kommt, dann droht euch ein Gefängnis oder eine Gefangennahme?
Da würde ich differenzieren. Also Abschiebungen sind ganz sicher immer auch eine Abschiebemaßnahme. Also ich erzähle Ihnen kurz was Privates. Ich war im September wandern in Nordpakistan mit einer Reisegruppe, war mega spannend und toll. Da war gerade der erste deutsche Abschiebungsflug nach Afghanistan, dem Nachbarland, wenige Wochen zuvor passiert. Ich wurde dort auf Basaren, auf Märkten mehrfach auf Migration angesprochen, obwohl die Leute nicht wussten, dass ich Migrationsexperte bin. Und mindestens drei davon, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, haben gesagt, ah, die Deutschen haben gerade nach Afghanistan abgeschoben. Das fand ich super spannend, weil die Leute wissen wahrscheinlich relativ wenig über Deutschland. Normal wird man nur auf Fußballclubs angesprochen. Aber der Abschiebeflug hat sich offenbar selbst im Nachbarland rundgesprochen. Das heißt, es gibt manchmal symbolisch sichtbare Maßnahmen wie so ein Abschiebeflug, der durchaus eine Signalwirkung entfalten kann. Von daher, gerade bei Abschiebungsflügen nach Afghanistan, nach künftig vielleicht Syrien, immerhin ist die Ministerin gerade in Jordanien, redet mit Jordanien über was auch immer, weiß ich nicht, wäre ich gern dabei, aber werden wir vielleicht früher oder später erfahren. Das kann eine abschreckende Wirkung haben. Bei dem Ausreisearrest im engeren Sinne, da geht es jetzt ja nur um Gefährder und schwere Straftäter, da geht es also sehr stark um Einzelpersonen. Und da, glaube ich, ist die Abschreckung künftiger Migration nicht so sehr im Vordergrund, sondern da geht es einfach um das, ich formuliere mal, Dilemma, was die Politik spürt, dass sie sagt, wir haben hier Menschen, von denen wissen wir, die verursachen riesige Probleme, auch auf kommunaler Ebene. Und wenn man mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern spricht, sagen die, wir haben oft wirklich nur einzelne Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften riesigen Ärger verursachen, auch in der Stadt des Klimavergiften. Lüneburg hatte gerade so einen Fall, der jetzt auch tatsächlich abgeschoben wurde nach Guinea-Bissau dieser Tage. Und wenn man die sozusagen, ich salopp formuliert, aus dem Verkehr zieht, dann haben wir die Bevölkerung, aber auch die ganze Integrationsarbeit viel stabiler aufgestellt. Da geht es, glaube ich, nicht so sehr um Abschreckung. Da geht es mehr darum, dass man einfach problematische Einzelfälle, salopp formuliert, aus dem Verkehr ziehen will.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Bundesausreisezentren, ein wichtiger Punkt der Union, ist auch hier noch blau markiert, also noch nicht geeint. Und da wird konkret davon gesprochen, Bundesausreisezentren in der Nähe von großen deutschen Flughäfen zu bauen und Flugunternehmen dazu anzuhalten, die Zurückführung Verpflichteten auch zu befördern. Als ich das gelesen habe, dachte ich zuerst, gibt es sowas nicht schon, und habe mich an die Debatte über die Ankerzentren erinnert. Die sind der Experte, vielleicht klären Sie mal auf, was der Unterschied wäre zu den Ankerzentren.
Das ist in der Tat sowas Ähnliches, nur dass im Ankerzentren auch das Asylverfahren durchgeführt wird. Hier wäre jetzt die Frage oder auch meine Frage an die Regierung, ist es nur die Abschiebung oder ist es auch die Menschen, dass die während des Asylverfahrens schon drin sind? Man kann sich ja vorstellen, Menschen kommen aus sicheren Herkunftsländern, da wissen wir ziemlich sicher, der Asylantrag wird abgelehnt und dann sind sie schon während des Asylverfahrens in diesem Bundesausreisezentren, weil man weiß, wahrscheinlich steht am Ende die Ausreisepflicht, aber das ist eher so ein technischer Unterschied. Die eigentliche Sache, um die es hier geht, ist wirklich die föderale Frage. Bisher sind für die Unterbringung und auch für die Abschiebung die Länder zuständig. Das funktioniert durchaus schlecht aus vielen Gründen. Und die Hoffnung ist jetzt, dass wenn der Bund das übernimmt, dass dann vielleicht auch mit den Finanzmitteln des Bundes da eine neue Schlagkraft hineinkommt. Wir werden sehen, ob das schwarz wird, werden wir erfahren. Würde mich nicht wundern, wenn das in einer vielleicht abgeschwächten Form passiert, weil wenn man sich die Forderungen der Ministerpräsidentenkonferenzen der letzten 2-3 Jahre anschaut, stand da schon häufiger drin, der Bund soll mehr machen. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Die Länder sagen, alles so schwierig und ist es ja auch, Mensch, wenn der Bund macht, sind die das Problem in Anführungszeichen los. Von daher würde mich nicht wundern, wenn der Bund mehr macht. Witzigerweise, was heißt witzigerweise, hat ja die letzte Regierung, also Innenministerin Faeser, mit diesen Dublin-Zentren, die nach diesem Streit, nach dem Attentat in Solingen im September eingerichtet wurden, schon sowas ganz Ähnliches gemacht, nur dass es streng genommen keine Bundeszentren sind, sondern Zentren der Länder, wo Bund und Landesbehörden sehr gut kooperieren. Also das wird da alles sehr schnell sehr technisch, wie Sie merken, aber das ist wahnsinnig wichtig, weil im gesamten Asylbereich, auch im Übrigen bei der Fachkräfteeinwanderung, da ist unheimlich viel Sand im Getriebe und die besten Gesetze bringen ja nichts, wenn der Vollzug im Bereich Abschiebung und auch beste Gesetze im Bereich Fachkräfteeinwanderung bei der Anwerbung von Fachkräften nicht funktionieren, weil die Visaverfahren zum Beispiel ewig dauern. Und eine zweite Sache, nur ein Satz, die ich in Pakistan, die mir mehrfach herangetragen wurde, noch viel öfter als der Abschiebeflug, Visa-Verfahren für Deutschland sind ja so wahnsinnig schwierig. Ich habe in der U-Bahn einen Menschen getroffen, der hat mir erzählt, kam auf mich zu, super, dass Sie hier sind, gibt ganz wenige Touristen da, westliche Touristen. Der hat mir dann erzählt, er hatte schon mal, ich habe gesagt, komm aus Deutschland, dann sagt er, ja, er hatte meine Zulassung von der TU München für Informatik, hat dann aber leider nicht geklappt mit dem Studium in Deutschland, weil er hat nicht rechtzeitig ein Visum bekommen, weil die Verfahren so lange dauern. Also da ist wirklich extrem viel Sand im Betriebe. Und da muss Deutschland deutlich besser werden. Das ist ganz ähnlich wie bei der Infrastruktur.
Ein Satz, der in Schwarz abgedruckt ist, also offensichtlich geeint ist, ist: nach Afghanistan und Syrien werden wir abschieben. Das ist ja schon noch eine starke Abkehr von dem, was die vorherige Bundesregierung noch unter Beteiligung der Grünen getragen hat, richtig?
Genau. Nach Afghanistan haben sie einmal abgeschoben, das war letzten September. Nach Syrien wurde bisher nie abgeschoben. Da haben wir jetzt natürlich teilweise auch, muss man natürlich fairerweise sagen, geänderte Umstände, vor allem in Syrien. Also bisher waren Abschiebungen nach Syrien in allermeisten Fällen wahrscheinlich auch rechtlich undenkbar. Und hier bleibt es natürlich dabei. Man kann nicht jeden Menschen nach Afghanistan oder Syrien abschieben. Da finden davor rechtsstaatliche Verfahren statt, Asylverfahren, Klagen gegen die Abschiebungsandrohung. Und da wird überprüft, ob das im Einzelfall geht. Aber wir haben relativ viele Personen für Afghanistan und wir werden perspektivisch auch relativ viele Personen aus Syrien haben, die eben kein Bleiberecht in Deutschland haben, die ausreisen müssen, sodass der Pool an Menschen, die potenziell abgeschoben werden können, deutlich größer wird. Und mir hat gerade am Montag bei einer Veranstaltung bei Bier war das streng genommen schon, jemand erzählt, dass die Entscheidungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sowohl bei Afghanistan als auch bei Syrien gerade deutlich anzieht. Also Syrien ist noch ausgesetzt, aber wird perspektivisch anziehen. Das heißt, es könnte sein, dass wir relativ schnell eine vergleichsweise nochmal hohe Zahl an ausreisepflichtigen Personen mehr haben als bisher. Ganz einfach, weil man anders als in den Jahren zuvor beim Asylverfahren noch mal genauer hinschaut, als man das jetzt gemacht hat.
Dann steht als nächstes der inzwischen berüchtigte Bett-, Brot- und Seife-Paragraph, den die Union gerne reinverhandeln würde. Für Ausreisepflichtige sind die Sozialleistungen auf das verfassungsrechtlich Erforderliche zu kürzen. Man hört aus den Verhandlerrunden, dass sich die SPD da ganz besonders gegen sperrt. Also es hat jetzt wahrscheinlich keine Chance reinzukommen.
Immerhin hat die SPD bei sogenannten Dublin-Fällen, also Menschen, für die ein anderer EU-Mitgliedstaat zuständig ist, in einem Gesetz, was dann im Oktober im Bundestag angenommen wurde, mit der Mehrheit der Ampelkoalition, noch eine drastische Absenkung von Sozialleistungen, also dem zugestanden. Hier geht es jetzt um Ausreisepflichtige, damit sind wahrscheinlich nicht Dublin-Fälle gemeint, die haben ja schon eine drastische Sozialleistungskürzung, sondern es geht um Menschen, die in außerhalb der Europäischen Union gebracht werden. Die Rechtsprechung hat sich da in den letzten Jahren durchaus dynamisch entwickelt. Wir hatten im Jahr 2019 noch deutlich niedriger Asylbewerberleistungen oder ausreisepflichtigen Leistungen, wie es ja eigentlich heißen muss. Asylbewerber sind es ja gar nicht mehr, die sind ja ausreisepflichtig als heute. Dann kam ein Urteil 2012, das gesagt hat, sinngemäß, es gibt praktisch dasselbe wie Hartz IV damals, heute Bürgergeld, bald neue Grundsicherung. Und die große Frage ist, wie man jetzt in so Ausreisekonstellationen sich die Rechtsprechung künftig entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass Karlsruhe da auch wieder strenger wird. Aber man kann auch sehr gut das Gegenteil meinen.
Kommen wir zu einem Punkt, wo überhaupt nichts in Schwarz abgedruckt ist. Das heißt maximale Uneinigkeit. Und da geht es um das Thema Bleiberechte. Und wie man Menschen, die kein gesichertes Bleiberecht haben, eine Perspektive bieten will. Und hier ist die SPD-Idee, das Chancenaufenthaltsrecht zu verlängern. Und der CDU-Plan ist, das Chancenaufenthaltsrecht auslaufen zu lassen. Vielleicht erstmal zur Einordnung. Was genau ist das Chancenaufenthaltsrecht?
Also, das Chancenaufenthaltsrecht ist ein, so wie es hier auch sagt, Bleiberecht. Da geht es um Menschen, die ausreisen müssen, wo also eine Abschiebung auch rechtlich völlig in Ordnung wäre, menschenrechtskonform stattfinden könnte. Das sind die Menschen, die eine sogenannte Duldung haben. Duldung ist kein Aufenthaltsrecht, es ist einfach nur eine Bescheinigung dafür, dass eine Abschiebung gerade nicht möglich ist, nicht stattfindet. Das sind also ausreisepflichtige Menschen, die das Land verlassen müssen. Im absoluten Regelfall, es gibt so ein paar Sonderfälle, wo auch rechtliche Hindernisse bestehen, aber im Regelfall sind das Menschen, die ausreisen müssen, die also in der Rechtssprache illegal aufhältig sind, so steht es im Europarecht. Und da sagt man jetzt, wir wissen ja, dass die Abschiebungen häufig scheitern. Wir wissen auch, dass die Menschen nicht freiwillig ausreisen. Und deswegen fordern Teile der Politik durchaus auch nachvollziehbar dann seit Jahren Bleiberechte, Legalisierungsmöglichkeiten. Und davon gibt es auch schon eine ganze Menge, je nach Zählweise zwischen 4 und 7 und 8. Und die wirken auch. Und der Zufall will, dass ich das heute Vormittag ausgerechnet habe. Ich hoffe, ich habe das jetzt in aller Kürze auf dem Punkt. Wenn Sie noch mal, es sind im Jahr 2023 wurden ...26.370 Menschen, die eigentlich das Land hätten verlassen müssen, haben ein Bleiberecht bekommen. Und dann kamen noch mal 50.000 obendrauf, die das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht bekommen haben. Das heißt, wir erteilen teilweise genauso viel Leuten ein Bleiberecht, eine Aufenthaltserlaubnis, die tatsächlich wie andere Menschen abgeschoben werden. Das heißt, es gibt schon jetzt sehr viele Rechte und der Streit ist jetzt, ob die verschärft werden sollen, das will die CDU/CSU, oder ob man sie beibehalten soll und punktuell sogar ausweiten soll, das will die SPD. Und das Chancenaufenthaltsrecht, das ist eine Sonderkonstellation, die die Ampel eingeführt hat. Wir haben schon all die anderen Bleiberechte, erfassten 2023, wie gesagt, 26.000 Leute, das heißt, die wirken, aber die haben immer noch Anforderungen und einige Leute überwinden diese Anforderungen nicht, weil sie etwa arbeitslos sind, weil sie nicht gut Deutsch sprechen oder weil andere Integrationsleistungen, die gefordert werden, nicht vorliegen. Und die kriegen dann unter sehr, sehr geringen Anforderungen dieses sogenannte Chancenaufenthaltsrecht. Und die Idee ist deswegen Chance, die sollen sich dann während dieser Zeit für ein anderes Bleiberecht qualifizieren. Und derzeit halten sich, das ist bisher eine Stichtagsregelung, das gilt nur für Leute, die bis Ende 2022 eingereist sind. Und die SPD will das jetzt für eine Einreise bis Ende 2024 verlängern. Das würde also die Zahl der Leute, die ausreisepflichtig sind, weiter deutlich reduzieren. Und die CDU will das nicht. Die will das ausreisen lassen, es gilt auslaufen lassen. Es gilt also weiterhin nur für Leute, die bis Ende 22 eingereist sind. Außerdem will dann die CDU/CSU noch andere Bleiberechte einschränken. Da wird es dann teilweise sehr technisch.
Was ist Ihre Prognose? Das ist ja jetzt wirklich was, wo zwei Positionen komplett konträr sind, wo man irgendwie keinen Mittelweg finden kann, sondern wo sich ja eine Seite notwendigerweise durchsetzen wird. Es ist jetzt natürlich auch nochmal deutlich schwieriger, dadurch, dass öffentlich klar ist, wer welche Positionen er vertritt. Aber wenn Sie sagen müssten, was bekommen wir?
Ja, das letzte ist der Punkt, den Sie am Ende gesagt haben, dass es jetzt natürlich schwieriger ist, weil wir jetzt genau berechnen können, wer hat sich durchgesetzt und wer nicht. Nur Sie wurden ja zu Recht auch schon ein bisschen nervös, als ich so lange geredet habe mit diesen super komplizierten Rechten. Das zeigt Ihnen zugleich, wir haben da unheimlich viele Stellschrauben, wo man ganz leicht irgendeinen Mittelweg finden kann. So, ich sitze jetzt nicht in dieser Gruppe, berate die auch in keinster Art und Weise. Nur die Union will es auslaufen lassen, die SPD will es bis 31.12.2024 verlängern als Stichtag. So, der Mittelweg zwischen Auslaufen eines Stichtags 31.12.2022 und neuer Stichtag 31.12.24 ist offensichtlich 31.12.23. Also, so hat man beim Chancenaufenthaltsrecht relativ leicht einen Kompromiss gefunden. Was kriege ich, wenn das
im Koalitionsvertrag steht, dann haben Sie es hier zum ersten Mal gehört. Okay. Wollen wir, bevor wir einen Blick in das Buch wagen, vielleicht noch einmal in der Gesamtbetrachtung, wenn wir jetzt mal die eckigen Klammern außen vor lassen und nur den schwarzen Text lesen, ist es schon die Migrationswende, die Friedrich Merz im Wahlkampf versprochen hat?
Nee, also jein. Also erstmal gut, dass Sie sagen, ob es die Migrationswende ist, die Friedrich Merz versprochen hat, weil häufig wird auch formuliert, ist das jetzt die Migrationswende? Und dann wäre meine Antwort immer, die SPD will ja gar keine Migrationswende. Die SPD will im Wesentlichen, zumindest auf der gesetzlichen Ebene, und ich bin ja Jurist, einem weiter so und will das nur im Vollzug verbessern. Das heißt, sie will die bestehenden Regeln beibehalten, will die nur effektiver anwenden. Und Friedrich Merz will eben, wie gesagt, einen völlig anderen Kurs. Und da kommen wir zu dem Punkt, der dann durchaus auch fürs Buch wichtig ist, der mich aber selber auch in den letzten Wochen so ein bisschen gestört hat an der Unionsposition. Selbst wenn man einen völlig anderen Kurs will, Friedrich Merz reduziert es sehr auf eine Maßnahme, die auch aus rechtlichen Gründen nur kurzfristig wirken wird. Das sind nämlich die Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Und damit hat er kurzfristig einen Effekt. Damit kauft er sich in gewisser Weise Zeit. Er verkauft sich vielleicht auch eine neue politische Stimmung in Brüssel, dass man etwas ändern muss, was über die Asylreform des letzten Jahres in Brüssel hinausgeht. Aber er hat noch keinen wirklich nachhaltigen Plan, wie er das wirklich neu aufstellt. Und das ist das, was ich mir persönlich gewünscht hätte, dass man noch mehr in so einem Koalitionsvertrag sieht, wie man das sozusagen perspektivisch vielleicht auch am Ende der Legislaturperiode oder perspektivisch in 5-6 Jahren neu aufgestellt haben muss. Weil in einem Punkt haben natürlich SPD und CDU oder allgemein die Politiker der Mitte recht, die gesagt haben, wir haben jetzt die nächste Legislatur Zeit, um ganz grundlegend die Weichen im Migrationsbereich neu zu stellen. Weil wenn uns das nicht gelingt, dann werden die Leute erst recht bei der nächsten Krise, die kommen wird, egal aus welchem Land, zu der AfD überlaufen. Und da ist kurzfristig einiges drin. Es sind auch ansonsten viele Verbesserungen drin. Aber eine wirkliche Idee davon, wie man langfristig das Ganze neu aufstellt, die vermisse ich persönlich.
Dann wagen wir doch dann nochmal einen Blick in das Buch, bevor ich die Runde dann gerne auch für Fragen des Publikums eröffnen würde. Bei der Lektüre fällt auf, der Titel ist Programm Migration Steuern. Es geht tatsächlich sehr viel um Steuerung, als verstanden als aktives Staatshandeln. Deutschland hat zu lange reagiert auf Migration, verwaltet statt gestaltet. Das ist ein anderer Punkt in dem Buch. Wie kommen wir denn jetzt in den Gestaltermodus und trauen Sie das der neuen Bundesregierung zu?
Also, in den Gestaltermodus. Sie ist ja im Gestaltermodus. Sie will ja gestalten, aber sie will eben jetzt sehr kurzfristig gestalten. Und meine, wie gesagt, Hoffnung ist, dass man das wirklich auch so perspektivisch neu aufzieht. Und die Schwierigkeit, auch als ich das Buch geschrieben habe, ist, dass natürlich viele der Instrumente ja durchaus alle schon bekannt sind. Nehmen Sie die Migrationsabkommen. Die Idee ist ja eigentlich wirklich intuitiv einleuchtend und auch überzeugend. Nur man muss es eben richtig in die Tat umsetzen. Und genau das Gelbe gilt für sichere Drittstaaten. Also im Gestaltermodus sind wir, glaube ich. Und wenn die Zurückweisungen an den deutschen Grenzen was Gutes haben, dann das, dass man in Deutschland, aber vor allem auch in Brüssel merkt, es kann nicht weitergehen wie bisher. Man muss auch über eine strukturelle Neuausrichtung nachdenken. Das war jetzt nicht die beste Werbung für das Buch, war noch sehr passiv, aber das kriegen wir vielleicht noch besser hin.
Ich glaube, die Formulierung, die immer gewählt wird, ist ja auch, dass nur so lange an den Grenzen kontrolliert wird, bis ein wirksamer Außengrenzenschutz etabliert ist, wobei man sich dann auch fragt, okay, woran hakt es denn? Warum haben wir den noch nicht längst? Ist es ein Problem, dass man sich innerhalb der EU nicht einig ist? Ich meine, es ist ja eigentlich das, was man an einer nationalen Grenze macht, könnte man ja genauso gut auch von der EU organisiert, zentral gesteuert an der Außengrenze machen. Was ist da das aus Ihrer Sicht das zentrale Problem, dass es immer noch nicht klappt?
Ja, damit sind wir dann doch wieder beim Papier. Aber ganz kurz, da geht es erstmal nur um die Grenzkontrollen, da geht es nicht um die Zurückweisung. Das ist nochmal eine Mehr zur Grenzkontrolle. Und da stand in diesem Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz noch, er will dauerhafte Grenzkontrollen, was das Ende von Schengen gewesen wäre, also dem Abschaffung der Binnengrenzkontrollen im innerhalb der Europäischen Union. Da hätte er sozusagen das Erbe von Helmut Kohl beerdigt, wenn man das so sagen darf. Dabei bleibt es nicht. Es wird jetzt nur befristete Grenzkontrollen gehen. Wie lang, weiß man nicht genau. Wobei diese Formulierung, die klingt erstmal einleuchtend. Wir werden so lange Grenzkontrollen haben, bis wir einen wirksamen Außengrenzschutz haben. Nur das ist ja genau auch die Frage. Was heißt eigentlich wirkungsvoller Außengrenzschutz? Heißt es, wir haben überall an der Grenze jemand stehen und in dem Augenblick an der Außengrenze jemand stehen und in dem Augenblick, wo jemand Asyl sagt, darf er ins Land reinreisen, was dann meistens heißt, er bleibt dauerhaft, auch wenn der Asylantrag abgelehnt wird, oder heißt wirkungsvoller Außengrenzschutz, was rein sprachlich wahrscheinlich erstmal näher liegt, wir lassen die Leute überhaupt nicht einreisen. Und bisher sind die Rechtsregeln so, dass wir natürlich sagen, jeder darf einreisen, der Asyl beantragt, aber wir machen dafür was anderes und damit sind wir dann doch wieder besser beim Buch, weil wir tun nämlich faktisch, auch wenn wir jeden einreisen lassen, der an der Außengrenze Asyl beantragt, soweit nicht ein Land wie Griechenland oder Kroatien gerade die sogenannten Pushbacks macht, also das Recht missachtet, bisher machen wir das auf Umwegen. Wir tun unser Asylrecht faktisch kontingentieren, indem wir mit Nachbarländern kooperieren, damit die Menschen daran hindern, nach Europa zu kommen.
Also, dass sie gar nicht erst an die Außengrenze kommen, sondern schon vorher gestoppt werden.
Das geht etwa über Visumspflichten. Warum zahlen die Leute Hunderte von Euro, Tausende von Euro für eine lebensgefährliche Überfahrt mit einem Schlauchboot übers Mittelmeer, obwohl sie im Internet jetzt in der Nebensaison von Tunis nach Deutschland für teilweise, ich habe es geprüft, 64,99 € fliegen dürfen. Warum? Weil wir ihnen die legale Einreise verbieten. Auch dann, wenn sie aus Syrien und Afghanistan kommen oder gerade dann, wenn wir aus Syrien oder Afghanistan kommen, weil wir wollen nicht, dass zu viele unser Asylrecht beantragen. Und ich war im November mit einer deutschen Stiftung, Adenauer Stiftung, kann ich auch transparent machen, in Tunesien auf einer Migrationsreise. Da haben wir mit Bundespolizisten gesprochen. Die letzte Bundesregierung, die Ampelkoalition, hat zumindest lange Zeit 2 Millionen Euro pro Jahr an NGOs gezahlt, damit die Seenotrettung im Mittelmeer betreiben. Gleichzeitig hat man die Bundespolizei nach Tunesien geschickt, damit die dort die tunesische Küstenwache ausbildet, um Seenotrettung zu betreiben. Und das politische Kalkül, das liegt auf der Hand. Wenn die tunesische Küstenwache die Leute rettet, dann werden die nicht nach Lampedusa gebracht, sondern nach Italien gebracht, sondern dann werden die nach Tunesien zurückgebracht. Und dasselbe macht die EU, macht Italien seit Jahren mit dem Nachbarland Libyen, wo es grässliche Menschenrechtsverletzungen gibt. Angela Merkel, erzähle ich auch in meinem Buch, ist nach 2015 zweimal in eines der ärmsten Länder der Welt gefahren, Niger, und mit dem dortigen Präsidenten Herrscher die Zentral-Sahara-Route, eine wichtige Migrationsroute von Westafrika nach Libyen und Tunesien, dicht zu machen. War eine konzertierte Aktion der Europäer. Angela Merkel hat mitgemacht. In Deutschland hat sie vom humanitären Imperativ gesprochen, aber nach außen war sie durchaus hart. Mit Erdogan auch, wenn auch abgemildert. Das war eine deutlich mildere Kooperation. Und all das zeige ich in meinem Buch auch. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir uns die Härte eingestehen, die wir schon jetzt anwenden in der Asylpolitik mit auch durchaus Folgewirkungen, die etwa den Gender Gap betreffen. Im zentralen Mittelmeer kommen nicht zufällig 90% Männer an auf den Booten. Dann ist vielleicht die Grundlage dafür geschaffen, dass wir von diesem Diskurs wegkommen, entweder moralisch sozusagen Gutmenschen versus Unmenschen, sondern dann haben wir die Grundlage geschaffen, dass wir uns fragen, wie können wir die verschiedenen Bausteine des Asylsystems, die wir haben, so auseinandernehmen und vielleicht neu zusammensetzen, wie so eine Duploburg, die man mit Kindern zu Hause baut, damit das Asylrecht all die Schattenseiten, die es jetzt schon gibt, vielleicht beseitigt, sodass man das, was die Politik spricht, witzigerweise in dem Papier jetzt nie, bisher wurde in jedem Papier Humanität und Ordnung versprochen, fällt mir gerade erst ein, wird jetzt neuerdings nicht mehr versprochen.
Dafür wird es im Buch erwähnt, das wollte ich auch gerade darauf ansprechen. Sie fordern nämlich, Humanität und Ordnung miteinander zu verbinden und nicht mehr als Gegensatzpaar zu sehen. Wie kann das denn funktionieren? Also fängt es damit an, dass man sich, wie Sie gerade schon gesagt haben, ehrlich macht und nicht mehr scheinheilig öffentlich das eine predigt und hinter der Tür dann mit dreckige Deals mit Diktatoren macht. Ist das denn ein erster Schritt in die Richtung?
Das ist ein erster Schritt. Sich ehrlich machen ist immer gut. Zumal in Berlin ist, glaube ich, so ein Berliner Slang oder zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner süddeutschen Wahrnehmung, sich ehrlich machen, klingt für mich so berlinerisch, vielleicht falsch. Vergessen Sie es, wo es herkommt. Das ist sicherlich gut. Das mag helfen. Wie man es kombiniert, ist dann, das ist ein Beispiel, was wir schon hatten, so kann man es dann auch konkret machen, sind zum Beispiel diese Migrationsabkommen. Wir forcieren in dem Fall die Abschiebung und erleichtern dafür legale Zugangswege. Man kann das dann auch noch weitergehend machen. Also Abschiebungen sind für ausreisepflichtige Personen. So ein Migrationsabkommen zielt auf Länder, wo die Menschen herkommen, die ausreisepflichtig sind. Aber wir haben viele Länder, die trotzdem nicht kooperieren, die vielleicht auch nie ein Migrationsabkommen schließen. Deswegen wird in Brüssel derzeit, ist ein Vorschlag von letzter Woche, also auch ganz aktuell, hat die Kommission sogenannte Return Hubs, Deutschland, auf Deutsch würden wir wohl sagen Rückkehrzentren, vorgeschlagen. Also man soll jetzt künftig ausreisepflichtige Personen nicht nur ins Heimatland abschieben können, sondern auch in ein anderes Land, welches sie aufzunehmen, bereit ist. Und die Hoffnung ist dann natürlich, dass die freiwillig ins Heimatland zurückkehren. Und die Hoffnung ist auch, das hatten wir vorhin schon, dass Abschreckung eintritt. All das sind Möglichkeiten, wie man das organisieren kann. Und dann als Gegenleistung natürlich immer legale Zugangswege, sowohl für Arbeitskräfte als auch für Flüchtlinge. Da ist die Gefahr unheimlich groß, dass das nur humanitäre Feigenblätter bleiben für eine Abschottungspolitik. Dass man sagt, okay, wir nehmen 1000 verfolgte jesidische Frauen aus dem Nordirak auf, aber dafür machen wir die Grenzen dicht. Aber zwangsläufig muss das nicht sein. Man kann sich durchaus vorstellen, bei der Einreise strenger zu sein, auch an den europäischen Außengrenzen und nicht nur im Vorfeld über Tunesien, und dass man gleichzeitig legale Einreisewege organisiert.
Und es gibt ja auch die Vorschläge, das geht ja dann wieder dahin, was wir zu Beginn besprochen haben mit dem individuellen Asylrecht. Da gab es ja schon vor Jahren die Vorschläge, dass man stattdessen Kontingentlösungen macht und halt das individuelle Asylrecht beschränkt. Ist das ein gangbarer Weg, wenn es jetzt darum geht, legale Wege zu schaffen?
Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie man an den europäischen Außengrenzen mit Menschen umgeht, die dort international heißt es dann immer einen spontanen Asylantrag stellt, also spontaneous arrivals, dann stellen sich sehr schnell diese Fragen. Und es gibt zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Da haben sie mal gesagt, das waren Fälle in Bezug auf Nordmazedonien und Spanien. Spanien hat so Exklaven in Nordafrika. Und da diese spanischen Exklaven in Nordafrika, da sind 7 Meter hohe Zäune, also 3 Reihen von Zäune. Der mittlere Zaun ist 7 Meter hoch, weil man will natürlich verhindern, dass die Leute aus Marokko sehr leicht nach Spanien und damit in die EU kommen. Und diese Zäune werden übrigens seit ungefähr 20 Jahren existieren. Sie unabhängig davon, wer regiert, machen linke Regierungen genauso wie rechte Regierungen. Und Spanien seit vielen Jahren schiebt Menschen ohne Verfahren zurück, die über die Zäune klettern. Das sind also Pushbacks auf die spanische Art. Und das Ganze war dann auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da hat Spanien sich wie folgt verteidigt: Wir lassen doch Asylanträge an den Grenzübergängen zu. Und deswegen dürfen wir die zurückschicken ohne Verfahren, also ein Pushback machen, die es illegal versuchen. Was in dem Urteil auch drin steht, ist, Menschen aus Subsahara-Afrika, also schwarze potenzielle Asylbewerber, werden überhaupt nicht zur Grenze vorgelassen, weil die marokkanische Polizei im Wege des Racial Profiling nur arabischstämmige Menschen zur Grenze vorlässt. Schwarzafrikaner werden daran gehindert, Racial Profiling. Das macht natürlich Marokko nicht aus freien Stücken. Das ist Teil einer umfassenden wirtschaftlichen, auch migrationsbezogenen Kooperation. Seit ziemlich genau 20 Jahren mache ich jetzt Migrationsrecht und dort wird andauernd über eine dynamische Fortentwicklung des Rechts diskutiert. Auch Nichtregierungsorganisationen fordern ständig Dynamik, Veränderung im Sinn von Ausweitung von Schutzgarantien. Und das funktioniert meistens auch sehr gut. Also was zum Beispiel eine spannende Frage ist, auch hier beim Koalitionspapierentwurf, wo ich es noch vor mir liegen habe, das Grundrecht auf Asyl bleibt unangetastet. Was ist damit eigentlich gemeint? Ist da Asyl im engsten Sinne gemeint? Kriegt weniger als 1% der Asylbewerber politisch Verfolgte? Sind damit Verfolgungen aus sonstigen Gründen gemeint? Das kriegen ungefähr 20-25%, ändert sich natürlich immer wieder, je nachdem, wie die Lage in den Heimatländern ist und wer kommt. Oder sind damit auch Bürgerkriegsflüchtlinge gemeint, sogenannter subsidiärer Schutz? Wird alles offen gelassen, darf vielleicht noch offen gelassen werden. Das ist wahrscheinlich erstmal nur eine politische Versicherung in dem einen Satz. Also man kann, und das nehme ich, das ist vorweggeschickt, man kann im Asylrecht auch bei der Interpretation der Menschenrechte bei vielen Punkten im Detail über Sachen reden und diskutieren, ohne gleich das ganze Recht beiseite zu schieben. Und meine große Sorge ist, wenn wir uns jedem auch grundlegenden Diskurs verweigern, dann bleibt es letztlich beim Status quo, dann ist der Status quo letztlich das Ende der Fahnenstange, dann gibt es keine Alternative zum Status quo, dann können wir nur noch über Migrationsabkommen reden oder wir reden über Bundesausreisezentren oder Ausreisearrest. Aber ansonsten ist Ende der Fahnenstange. Das System, was wir jetzt haben, gilt dann für die nächsten 200 Jahre fort. Und meine Prognose wäre, es wird da nicht 200 Jahre fort gelten, sondern es wird dasselbe passieren, was wir in Australien, auch in den USA erlebt haben. Es wird früher oder später Leute geben, die sagen, dann lasst uns das ganze System wegschieben. Und dann kann dasselbe passieren wie in den USA, was ich auf jeden Fall verhindern möchte, dass dabei auch der Rechtsstaat Schaden nimmt, dass einfach die Regierung sich nicht mehr an Gerichtsurteile hält. Nur wenn man das verhindern will, dann muss man auch die Frage stellen, inwieweit wir im geltenden Recht Flexibilitätsreserven neu eröffnen, die vielleicht in den letzten Jahren durch einzelne Urteile erst geschlossen wurden. Damit verhindern wir auch, dass eine Opposition sich gegen das System richtet, also gegen unseren Rechtsstaat richtet, dann realisieren wir es innerhalb des Rechtsstaats. Und das ist auch ein Punkt, den ich in meinem Buch, jedenfalls am Bande, es ist nicht so sehr juristisch, anspreche. Und es ist einerseits, das gebe ich ganz offen zu, auch eine strategische Anpassung an eine Opposition in der Bevölkerung. Aber es ist es eben nicht nur, weil wir haben ja über diese ganzen Schattenseiten des gegenwärtigen Systems, Visumspflichten, schwere Einreisemöglichkeiten gesprochen. Es ist auch eine Möglichkeit, auf die bestehenden Schattenseiten und die damit einhergehenden auch Integrationsschwierigkeiten, die natürlich damit zusammenhängen, wie die Reise organisiert ist, reagieren.
Wir können jetzt noch sehr lange weiter diskutieren. Es steckt unheimlich viel in dem Buch drin, viele plastische Beispiele auch. Ich würde jetzt trotzdem auch mit Blick auf die Uhr gerne die Runde für Fragen des Publikums öffnen.